HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Gerhard Müller-Hornbach, Komponist und rund 35 Jahre Kompositionslehrer an der Frankfurter Musikhochschule. Heute Professor im Ruhestand oder besser im Unruhestand. Gastgeber ist Andreas Bomber. Als Komponist der Müller-Hornbach kann man doch gar nicht in Ruhestand gehen.
Ja, da haben Sie recht. Als Professor bin ich jetzt wirklich im Ruhestand. Ich habe also an der Hochschule mit meiner Lehrtätigkeit aufgehört. Aber als Komponist bin ich aktiver denn je, würde ich sagen. Denn es bleibt mir einfach mehr Zeit, mehr Raum für diese künstlerischen Arbeiten, sowohl im Bereich des Komponierens als auch im Bereich des Dirigierens und so weiter, was ich eben daneben noch mache. Es ist für mich eine wunderbare Chance, sozusagen die Konzentration jetzt woanders hinzurichten.
Ich könnte mir vorstellen, dass zwei Ämter wie diese, also einmal aktiv zu komponieren und zum anderen junge Leute zu animieren, zu unterrichten, das werden wir noch herauskriegen in dieser Sendung, was Kompositionsunterricht eigentlich ist, dass diese beiden Tätigkeiten sich ganz schön befruchten. Wenn jetzt eine wegfällt, dann verliert man vielleicht den Zusammenhang mit der Realität.
Ja, das ist auf jeden Fall so, dass es da doch eine ganz deutliche Wechselwirkung gibt, also ein gegenseitiges Befruchten sowohl der eigenen künstlerischen Tätigkeit als auch eben im Unterricht mit jungen Menschen, die eben das gleiche Metier betreiben. Ich denke auch, dass meine persönliche Entwicklung über diese 35 Jahre, dass die sehr stark geprägt wurde mit von den Menschen, denen ich dort begegnet bin, mitgeprägt wurde natürlich auch mit der von deren künstlerischen Ideen, aber auch sehr stark von deren Herkunft. Es waren viele Studenten, die aus dem Ausland, auch aus anderen Kulturen kommen und ihr eigenes mitgebracht haben, das ich auf diese Weise kennenlernen konnte und mit dem ich mich auseinandersetzen konnte. Dagegen ist es aber trotzdem so, dass man in so einem ständigen Zusammenhang von Hochschule auch manchmal einfach nicht den Raum hat, die eigenen Gedanken, das eigene Tun weiterzuentwickeln, sozusagen dieses sich zurückziehen auf sich selbst und im künstlerischen Reflektieren neue Wege für sich selbst zu entdecken. Also da waren es eigentlich immer diese Semesterferien, wo das sehr gut möglich war, die zum Glück dann im Sommer doch auch ein bisschen Zeit geboten haben. Aber jetzt im Moment, muss ich sagen, habe ich so viel Potenzial in mich aufgenommen aus diesen Austauschsituationen, dass ich glaube, dass ich doch noch eine ganze Weile daraus schöpfen kann und viele Dinge ein bisschen mehr in die Tiefe hinein für mich selbst ausloten kann.
Der Politologe Iring Fetscher hat Gremiensitzungen gehasst, die immer mittwochs an den Hochschulen stattfinden, auch an der Frankfurter Universität. Er hat sie genutzt, das hat er genüsslich im Vorwort geschrieben, um sein Märchenverwirrbuch zu schreiben. Also das war auch eine kreative Art, sich mit ungeliebten Dingen an Hochschulen bzw. Universitäten auseinanderzusetzen. Herr Müller-Hornbach, Sie haben 35 Jahre lang Komposition unterrichtet, aber Ihre Hochschulkarriere in Frankfurt hat noch früher begonnen, denn Sie haben an dem Institut auch studiert und sind eigentlich nie weggegangen. Das stelle ich mir als einen Vorteil vor, weil man das Umfeld kennt und wenn man wach genug ist, in einer Stadt wie Frankfurt natürlich sehr viel auch mitnehmen kann. Aber es könnte auch ein Nachteil sein.
Ja, das kann man durchaus so sehen. Diese Ambivalenz würde ich durchaus auch so wahrnehmen. Ich habe hier studiert. Ich hatte das Glück, mit Hans-Ulrich Engelmann einen Lehrer zu haben, der freigelassen hat, der viele Anregungen gegeben hat, der aber nicht seine eigenen künstlerischen Vorstellungen auf den Schüler übertragen wollte. Das ist etwas, was ich selbst in meiner Lehrtätigkeit auch immer wieder versucht habe. Dadurch hatte ich natürlich auch die Chance, sehr eigene Dinge hier zu entwickeln, ohne durch eine bestimmte Schule oder so kanalisiert zu werden. Für mich war ganz wichtig, kurz nachdem ich die Professur bekam, dann doch nochmal eine Auszeit zu haben, als ich in der Villa Massimo war und dort einfach mal raus aus dem ganzen Betrieb,
das
weg von Frankfurt.
In Rom.
Genau, das war dieses Rom-Stipendium, wie es genannt wird, wo ich dann einfach dort in Ruhe nur künstlerisch arbeiten konnte. Das war sehr, sehr gut an diesem Punkt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich damals vom damaligen Rektor gefragt wurde, ob ich mich auf eine Professur bewerben würde, dass ich sehr zögerlich war und er mehrfach insistiert hat, bis ich es dann wirklich getan hat. Und dann habe ich die Stelle sogar mit 30 bekommen. Dann sagt man auch nicht nein. Aber es hat sich für mich nicht so hergestellt, wie manche Kollegen auch befürchtet haben, dass man neben der Hochschule nicht mehr sich künstlerisch entwickeln kann.
Das ging damals so, dass man gefragt wird auf eine Professur und sich nicht bewerben muss. Ist das heute auch noch so?
Also das war damals nicht so. Es gibt es natürlich heute, das sind aber mehr Abwerbungen von einem anderen Institut. Es war einfach so, es wurde eine Stelle frei und durch Krankheit bedingt habe ich zunächst mal den Kollegen vertreten per Lehrauftrag und es lief sehr gut und dann sagte der Rektor, jetzt wird die Stelle ausgeschrieben, also bewerben Sie sich. Also es war nicht jetzt ein Ruf direkt, sondern eine Bewerbung und dann habe ich das Glück gehabt, unter den Bewerbern halt ausgewählt zu werden und die Stelle zu bekommen. Das war sehr jung und ich muss sagen, ich habe dann im Laufe des Tuns auch gelernt, wie das geht mit dem Unterrichten. Ich kann das natürlich von der Studentenseite sehr gut, aber das ist natürlich ein Entwicklungsprozess. Nochmal auf diese Gremienarbeiten, diese Dinge zurückzukommen, das muss ich sagen, das war auch nicht immer das, wo ich am liebsten hingegangen bin. Trotzdem habe ich das als sehr notwendig empfunden. Ich denke, es gehört zur Verantwortung, wenn man in so einer Institution arbeitet, dass man da auch mitgestaltet, die Weiterentwicklung, zumal über so eine lange Zeit, die ich dort tätig war. Und da kam es mir bestimmt zugute, dass ich eben die Perspektive des Studierenden kannte am gleichen Institut und da doch auch eine ganze Menge Defizite gesehen habe, die ich dann versucht habe, in meiner Tätigkeit als Dozent dann auch in den Gremien in eine andere Richtung zu entwickeln.
Also das ist eine Errungenschaft der hochschulinternen Demokratie, dass man sich nicht von außen her von irgendjemandem aufdrücken lassen muss, was jetzt zu tun ist.
Das ist richtig. Da sind trotzdem natürlich extrem viele widerstrebende Bedürfnisse von den unterschiedlichen Kollegen und auch von den verschiedenen Gruppierungen. Und ich muss sagen, es gab Zeiten der Stagnation. Es gab aber auch, und da muss ich vor allem die letzten 10-12 Jahre nennen, eine Zeit von einer wirklich sehr positiven Entwicklung, so wie ich es wahrnehme, wo doch eine große Offenheit der Hochschule entstanden ist, eine Durchlässigkeit nach draußen und auf der anderen Seite auch viele aktuelle Themen in der Hochschule verankert wurden. Das fand ich wirklich sehr gut in den letzten Jahren.
Und Demokratie ist halt unbequem, nicht nur der Hochschule insgesamt, aber man darf nicht nachlassen, sich daran zu beteiligen. Das muss man, glaube ich, in diesen Tagen immer wieder auch klar und offen sagen.
Da haben Sie absolut recht, ja.
Hans-Ulrich Engelmann, Ihr Lehrer, der Name ist gefallen. Ich erinnere mich an einen Darmstädter, der auch starken Dialekt gesprochen hat und auf der einen Seite so ein bisschen dem Jazz verbunden war.
Richtig, ja.
Auf der anderen Seite das Wort Darmstadt, das klingt natürlich sehr stark nach Avantgarde und ich glaube, beides ist nicht die Musik, die Sie komponieren hauptsächlich.
Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, Engelmann war da nicht so, dass er einem sehr versucht hat, einen zu beeinflussen. Ja, also er war auf der einen Seite, er konnte wunderbar Jazz improvisieren, selbst am Klavier, war ein leidenschaftlicher Hörer von Jazz. Er hat sich direkt nach dem Krieg in amerikanischen Clubs so seinen Lebensunterhalt verdient durch Klavierspiel. Auf der anderen Seite war er eng verbunden mit den Darmstädter Ferienkursen, hat dort viele berühmte Komponisten kennengelernt, Luigi Nono und so weiter. Die ganzen Großen hat er persönlich dort getroffen. Aber man muss sagen, er hat dann auch teilweise das Problem gehabt, dass er sich ein bisschen unter dieses Diktat einer gewissen Ideologie, einer Ästhetik, die ideologisch orientiert war, hat hineinziehen lassen. Und es hat uns Studenten dann teilweise leid getan, dass er seine eher jazzorientierten Stücke gar nicht gezeigt hat, weil er es ihm peinlich war oder er das Gefühl hat, die Großen des Metiers sagen, ja, das ist ja keine Musik, wie sie ein richtiger Komponist schreibt. Aber er war ein fantastischer Typ, muss man sagen, sehr inspirierend. Und er hat damals auch einen Kreis von jungen Komponisten, als ich bei ihm studiert habe, um sich geschart. Und das war eben auch der Austausch mit den Kommilitonen, der sehr bereichernd war.
Dann kommen wir mal zu Ihrem Komponieren, denn Sie haben ein paar Stücke mitgebracht für diese Sendung. Das erste ist ein früher Müller-Hornbach, um das mal so zu sagen. Das spielt das Buchberger Quartett, das ist ja ein Kollege, der auch lange Jahre an der Hochschule sehr prägend in der Kammermusikausbildung war und dieses Quartett ja auch lange betrieben hat. 1984, 85 haben Sie für dieses Quartett ein Streichquartett, Ihr erstes, geschrieben. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja, das Streichquartett, das war wirklich eine Anfrage von Hubert Buchberger und dieser liebe Kollege, mit dem bin ich schon seit der Zeit vor der Hochschule eng verbunden, denn wir hatten ein Schüler-Studentenorchester, das wir zu dritt mitgeleitet haben. Das eine war Hubert Buchberger, dann Andreas Weiß, der bis vor kurzem Professor in Karlsruhe für Dirigieren war, und ich. Wir haben das zu dritt gemacht und dann hat er das Quartett gegründet und hat mich eben gefragt, dieses Stück zu schreiben. Damals, als ich das komponiert habe, hatte ich die Idee von vier sehr unterschiedlichen Individuen, die miteinander korrespondieren, und ich hatte den Eindruck oder die Idee, dass der Klang sozusagen, den jedes Individuum erzeugt, aus einer unterschiedlichen Richtung zum Hörer kommt und dass der Hörer mit seiner Aufmerksamkeit sich in einem Feld dieser Klangkonstellation bewegen kann. Er kann den einen fokussieren, den anderen. Er kann zwei zusammen fokussieren. Er kann versuchen, alles gleichzeitig wahrzunehmen. Und das Ganze passiert in wellenförmigen Bewegungen. Das Stück, das haben wir die Interpreten dann auch bestätigt, ist für einen Spieler sehr anspruchsvoll, vor allem in der Koordination, weil es eigentlich drei unabhängige Zeitebenen sind, wo jeder seine Musik entfaltet, aber gleichzeitig muss es perfekt koordiniert werden. Und das war eine Schwierigkeit, aber ich finde, es ist großartig gelungen.
So beginnt das erste Streichquartett von Gerhard Müller-Hornbach, entstanden 1984-85 für das Buchberger Quartett, und die Musiker um Hubert Buchberger haben auch diese Einspielung damals gemacht, das Stück uraufgeführt. Gerhard Müller-Hornbach ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich habe etwas gezögert. Erst das Streichquartett, es hat weder eine Tonart noch eine Opuszahl noch eine Nummer. Das war vielleicht modern damals. Gibt es heute eigentlich Komponisten in Müller-Hornbach, die noch mit Opuszahlen operieren?
Es gibt manche. Ich habe das öfter bei jüngeren Komponisten festgestellt, dass sie zunächst mal anfangen, Opuszahlen zu schreiben, ja, weil sie dann sozusagen das Gewicht ihrer Werke vielleicht ein bisschen anders verankern wollen. Aber viele haben damit dann auch wieder aufgehört. Aber es gibt schon einige, die in irgendeiner Form Werkzahlen haben. Stockhausen hat das natürlich nicht Opus in dem Sinn genannt, aber hat auch durchnummeriert. Also das gibt es schon. Ja, ich habe zwar später ein Streichquartett noch geschrieben, aber dieses erste habe ich einfach nur so genannt, Streichquartett. Und ich hatte eigentlich nicht mehr vor, nochmal für die Besetzung etwas zu schreiben.
Wir werden am Schluss der Sendung noch darauf zurückkommen. Sie haben vorhin, als Sie über Ihren Lehrer Hans-Ulrich Engelmann gesprochen haben, das Wort ästhetische Ideologie genannt. Das ist natürlich sehr bedeutungsbeladen, bedeutungsschwanger. Was heißt komponieren eigentlich? Das ist eine schwere Frage, glaube ich, über die wir jetzt bis heute Abend diskutieren können.
So ist das.
Also ästhetische Ideologie und komponieren, wo geht das hin?
Also es gab, muss man schon sagen, sehr deutlich auch an Adornos Vorstellungen orientiert, gab es natürlich so in der Zeit, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, eine starke ideologische Ausrichtung, die gerade in Darmstadt sehr präsent war. Das war auch dann einfach so, wie jemand, der anders komponiert hat, der war rückwärtsgewandt und so weiter. Also das ist berühmten Kollegen wie Hans-Werner Henze ist das widerfahren, der dann halt auch dort nicht mehr hingegangen ist.
Und auch Paul Hindemith.
Auch Paul Hindemith natürlich, ja. Und das ist einfach etwas, dem ich nicht entsprechen kann. Ich denke, dass jeder Künstler eigentlich die Aufgabe hat, seine ganz persönliche und durch seine eigene Beschaffenheit geprägte Sicht auf die Welt zu formulieren, in dem Medium, was ihm zugänglich ist. Für mich ist es vor allem die Musik. Da aber eine Sprache zu finden, die durchaus in der Lage ist, etwas auch zu vermitteln. Also es geht mir nicht darum, sozusagen bestimmten Kriterien zu entsprechen, die dann abgesegnet sind, sondern mir geht es sehr stark darum, etwas zu transportieren, was ich glaube, dass mir als Einsicht, als Wahrnehmung zugänglich ist und das aber einen anderen Menschen auch interessieren kann und über das Medium der Musik das so zu gestalten, dass derjenige dann aber wiederum mit seiner eigenen Sichtweise dort etwas herausziehen kann, was ihm wiederum entspricht. Ja. Das ist eine Art Kommunikation im weitesten Sinne.
Da geht es also um das, was man auch Inhalte nennen könnte. Sind diese Inhalte außer musikalischer Art bis hin zu politischen Inhalten, die so vermittelt sind? Oder sind sie rein künstlerischer Art? Ein Beispiel, Helmut Lachenmann, ein bedeutender, auch älterer Vertreter der Komponistenzunft, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich habe normale Instrumente, aber ich möchte diesen Instrumenten keinen Klang entlocken, den man normalerweise aus ihnen herausbringt. Sondern man kann so viel anderes mit dem Instrument machen und so versuche ich meine Musik zu machen. Das ist ein rein ästhetisches Argument. Andere schreiben politisch, der genannte Henze zum Beispiel, ja, der ganz klar auch eine Weltanschauung transportieren will. Wo stehen Sie?
Ja, das, also das, was Sie über Lachenmann gesagt haben, das stimmt. Er hat damit eine ganz eigene Klangwelt geschaffen, in der er sich bewegt. Andererseits muss man trotzdem sagen, dass für ihn auch dieser Ansatz etwas Politisches hat, indem er sozusagen eine Wiederholung und eine Reproduktion von bürgerlichen Vorstellungen, dem versucht er zu widersprechen. Er versucht sozusagen dieses auch Klischeehafte oder auch diese Konsumhaltung der Musik gegenüber eben anzugehen. Das ist ein wichtiger Punkt für ihn. Für mich ist es so, es geht mir vor allem darum, besondere Einsichten zu formulieren. Das heißt, es ist zunächst mal ein Ansatz, der gar nicht ausschließlich mit der Musik zu tun hat. Es gibt viele Anknüpfungspunkte. Das kann etwas Politisches im weitesten Sinne sein. Das ist aber auch etwas, wenn ich mich mit der Psyche des Menschen auseinandersetze, wie ich versuche zu verstehen, wie wir funktionieren, wie wir in Kontakt mit unserer Umwelt sind, wie wir miteinander agieren, was da passiert und da auf eine besondere Weise dieses Nichtverbale, das Nicht-Konkrete der Musik zu nutzen, um sozusagen über die Erzeugung von Wahrnehmungsqualitäten im Hörer einen Raum zu öffnen, in dem er sich mit bestimmten Fragen auch emotional auseinandersetzen kann.
Da muss man den Hörer mit seinem Werk aber auch einladen, zuzuhören und nicht konfrontieren damit, denn ich weiß, dass Lachenmann Werke in einem normalen Konzert nicht darstellbar sind, weil das Publikum sich davon irgendwie überrumpelt fühlt und das nicht hören möchte, weil es nicht hingeführt wird, weil die Ohren zu sind für diese Musik und der Komponist sich dann keine Mühe gibt zu sagen, ich möchte schon, dass du zuhörst und hier ist die goldene Brücke, die ich dir baue.
Ja, grundsätzlich finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Ansatz. Das heißt, dass man also auf das Publikum zugeht, ohne dass man sich anbiedert. Das ist was anderes, dass man sozusagen eine Erwartungshaltung, der genau entspricht, um möglichst gut auf den Markt zu kommen. Das ist etwas, so würde ich das auch für mich gar nicht sehen. Aber ich versuche wirklich in Kommunikation zu treten. Ich versuche eine Musik zu schreiben, die nicht um jeden Preis verständlich ist, die aber grundsätzlich verstehbar ist, die sich sozusagen über das Hören, über das Wahrnehmen entschlüsseln lässt. Und dabei heißt entschlüsseln nicht zu verstehen, wie sie gemacht ist oder wie die Struktur ist, sondern auch ein Hörer, der einfach nur gerne Klänge hört und sich damit auch emotional auseinandersetzt, den zu erreichen. Das ist ein Anliegen von mir. Da gehört manchmal nicht nur die Musik, wie sie gemacht ist, dazu, sondern auch der Kontext, in dem man das macht. Mhm. Und ich habe das seit vielen, vielen Jahren, pflege ich das auch immer wieder um die Aufführung des Werkes herum, verbal Hilfestellungen zu geben, ins Gespräch zu kommen, Anregungen zu geben für die Hörhaltung, aber auch darauf hinzuweisen, dass es natürlich, wenn man glaubt, dass man ein Stück, wenn man es das erste Mal hört, dass man das jetzt einfach so verstehen kann, dass das natürlich nicht so ist, ja, dass das einfach einen Zugang benötigt.
Die großen Kompositionen der Vergangenheit ist ja auch nicht anders. Die sind halt einfach schön und hören in C-Dur auf und dann ist man zufrieden, weil verstanden, was der Komponist sagen will, hat man deshalb nicht unbedingt immer. Komponieren heißt nicht nur komponieren, das heißt sich auch mit der Musikgeschichte auseinanderzusetzen. Wir kommen jetzt auf einen solchen Punkt in Ihrer kompositorischen Laufbahn. Sie haben auch Bearbeitungen geschrieben, jetzt in dem Fall eines Liedes von Gustav Mahler, das berühmte Ich bin der Welt abhanden gekommen, das wir mit dem Mutare-Ensemble, darüber sprechen wir im Anschluss, das ist ein Ensemble, was Sie gegründet haben, und dem Sänger Klaus Mertens hören wollen. Was war der Antrieb dieses ohnehin schon viel bearbeitete, auch von Mahler selbst bearbeitete Werk ja für andere Besetzungen, da nochmal ranzugehen.
Ja, da bin ich so ein bisschen auf den Spuren von Arnold Schönberg, der eine ganze Reihe von Werken bearbeitet hat für Kammerensemble, um sie in einem anderen Kontext sozusagen aufführen zu können. Das heißt, dass man nicht immer ein großes Orchester zur Verfügung hat, aber dass man auch über die reine Klavierbegleitung hinaus möchte für so ein Lied. Und ich liebe diese Lieder von Mahler sehr und habe dann einfach mit dem Sänger auch überlegt, für ein Programm bzw. für eine CD zu überlegen, welche Zyklen könnte man sozusagen so zusammenfassen, dass eine gewisse Ensemblebesetzung das realisieren kann. Es gab als Vorlage die Lieder eines fahrenden Gesellen, das war von Schönberg. Und dann habe ich eben zwei Zyklen noch selbst bearbeitet für ein größeres Ensemble mit solistischen Streichern, einigen Bläsern, dann Klavier, Harmonium und Schlagzeug. Und es ist interessant, wie diese malerische Musik, die ja auch sehr stark von Farben lebt, aber die zunächst mal auf ihre Struktur, ihre grundlegende Struktur zurückzuführen und dann neu sozusagen in ein bestimmtes klangfarbliches Gewand zu geben. Und was ich dabei jetzt besonders spannend finde, ist, dass in dieser kleineren Besetzung die Individualisierung der einzelnen musikalischen Geste in höherem Maße gegeben ist, was ein Reiz ist im Vergleich zum Orchester, wenn man sich vorstellt, dass 18 erste Geigen eine Phrase spielen oder ein Violinist allein ganz subjektiv den Ausdruck produziert, dann ist das einfach was ganz anderes und beides ist spannend.
Ich bin der Welt abhandengekommen von Gustav Mahler in der Bearbeitung von Gerhard Müller-Hornbach. Ich bin der Welt abhandengekommen. Ein Lied von Gustav Mahler für Kammerensemble, bearbeitet von Gerhard Müller-Hornbach. Der ist heute zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Gesungen hat Klaus Mertens, wunderbar, ein Bariton, den man eher so von der Barockmusik her kennt. Kantaten von Bach mit Ton Koopmann, tolle Stimme. Wunderbar,
ganz lyrisch. Wunderbar, ja. Ach, eine wunderbare Zusammenarbeit mit ihm, ein großartiger Musiker.
Und gespielt hat das Mutare-Ensemble. Das ist ein Ensemble, das Sie, Herr Müller-Hornbach, gegründet haben, auch schon relativ früh an der Frankfurter Musikhochschule. Mutare heißt wechseln, auswechseln, nicht verwechseln. Das klingt so danach, als ob für die Darstellung zeitgenössischer Musik, die keine starren Gattungen mehr hat, keine starren Besetzungen mehr hat, sondern vielfältig ist, einfach ein Pool geschaffen wird von Musikern, die das aufführen. Vor allem auch natürlich Stücke von Ihnen. Ist die Vermutung richtig?
Ja, durchaus. Also das haben Sie ganz treffend gesagt. Es war die Idee damals, ein Ensemble zu gründen, das diese Flexibilität hat, unterschiedlichste Besetzungen zu realisieren. Das heißt, nicht zu sagen, ich habe jetzt diese 5 Instrumente und jetzt suche ich mir Stücke, die da passen für diese Besetzung, sondern umgekehrt ein Konzept für ein Programm zu machen und zu sagen, gut, diese Stücke würden gut zusammenpassen, die beleuchten sich ganz auf spannende Weise miteinander und dann sozusagen die Musiker, die dazu nötig sind, eben zusammengefasst werden für ein Projekt. Das war die Idee und ich habe dann sehr bald auch Mitstreiter gefunden, habe aus dem Freundeskreis zunächst Musiker, mit denen ich schon gearbeitet habe, dazugenommen und es hat sich eine Gruppe gebildet, von denen einige jetzt wirklich noch aus der ersten Zeit dabei sind. andere sind später dazugekommen. Und diese Erfahrung, diese gemeinsame Erfahrung über diese lange Zeit, das ist also 1983 gegründet, das Ensemble, das merkt man auch in der Art, wie man zusammen musiziert, wie man Konzepte einer Interpretation zusammen entwickelt. Und das ist für mich eine wunderbare Sache. Das betrifft natürlich sehr stark die Musik des 20. Jahrhunderts bis auch in das 19. Jahrhundert hinein. Aber wir haben dann teilweise auch immer wieder mal Programme gemacht mit älterer Musik, zumal dann einige von den Musikern sozusagen als ein zweites Standbein auch noch Barockinstrumente gelernt haben und so weiter. Und dann konnte man wieder ganz andere Konstellationen erzeugen. Sehr viel zeitgenössische Musik natürlich, Uraufführungen, eine ganze Menge, viele Stücke auch von mir, die wir einfach dann gemeinsam entwickelt und erarbeitet haben. Und das Feedback oder die Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren und zu realisieren, das hilft einem Komponisten wahnsinnig.
Das ist ja auch eine Antwort auf die Situation von Musikern. Auch das muss man ja sagen. Die wenigsten haben heute noch die Chance, über in ein tariflich gebundenes Orchester, was eine Lebensstellung garantiert, zu gehen. Das sind nur die allerbesten und auf jede freie Stelle bewerben sich eine Vielzahl von Leuten. Da muss man also sehen, wo man bleibt. Und das fördert auf der anderen Seite auch die Kreativität, aber ist nicht jedermanns Sache.
Das
denn
ist richtig, ja.
Jetzt
genau.
Die Frage an Sie, Herr Müller-Hornbach. Sie unterrichten eben auch junge Leute. Bevor ich Sie frage, wie man das eigentlich macht, das Unterrichten, die Frage, wofür bilden Sie eigentlich Komponisten aus? Was machen die? Auf welche musikalische Welt treffen die?
Ja, das von dem Ensemble, das betrifft natürlich jetzt zunächst mal die Interpreten. Wir haben aber eigentlich dann irgendwann auch entschieden, wir machen das so, dass jeder seinen Lebensunterhalt eigentlich woanders bestreitet und wir diese Freiheit haben, die Projekte nach inhaltlichen Gesichtspunkten zu gestalten. Also es gibt eine ganze Reihe, die haben Professuren irgendwo, es gibt eine Reihe, die sind in großen Orchestern, aber die sind ganz begeistert immer wieder bei dieser speziellen Arbeit dabei. Aber zurück zu der anderen Frage, wenn es jetzt um die Komponisten geht, ein Kompositionsstudium ist keine Berufsausbildung in diesem Sinne. Das heißt nicht, wenn ich den Abschluss habe, dann gehe ich irgendwo hin und dann bin ich Komponist und davon lebe ich. Das ist so gut wie unmöglich. Es ist so, dass man Menschen, jungen Menschen, die diese Vision haben, dass sie das tun wollen und vielleicht auch tun müssen, dass man die versucht zu unterstützen. Und ich finde es dann sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur dieses ganz schmale Segment der internationalen Festivals für zeitgenössische Musik sozusagen als Podium anvisiert, sondern dass man versucht, diesen jungen Menschen zu zeigen, dass es viele Bereiche gibt, in denen auch dann wirklich Musik gebraucht wird. Wo es aber auch notwendig ist, dass man sich auf die jeweiligen Bedürfnisse einlässt und auf die Menschen, mit denen man dort zusammenarbeitet. Sei das jetzt ein Laienchor an einer Gemeinde oder einer Bläsergruppe, sei das vielleicht in einer Musikschule ein Gitarrenensemble oder so etwas. Ich finde es immer, es ist eine Aufgabe, die mindestens so viel Können und auch Fähigkeiten erfordert, es sich einzulassen, wie wenn ich jetzt für das Ensemble Moderne etwas schreibe. Ja, es ist einfach eine andere Fragestellung.
Ich nenne mal zwei Felder, wo gestandene Avantgarde-Kollegen die Nase rümpfen. Das eine ist Filmmusik. Das kennen wir nach dem Krieg. Erich Wolfgang Korngold, das beste Beispiel dafür, der nach Europa zurückkam. Ein großer, gemachter Mann und völlig baff erstaunt war, dass man seine Musik hier nicht hören wollte. Ja. Und dann musste er sich sagen, ja, du bist ja nur ein Filmkomponist. Nur ein Filmkomponist. So, das ist das eine. Das andere ist Musical. Andrew Lloyd Webber ist ein hervorragender Komponist.
Absolut, ja.
Schließt das eine Ausbildung mit ein, dass die jungen Leute auch in solche Bereiche gehen?
Ja, absolut. Also das ist etwas, was hat sich vielleicht ein bisschen auch geändert. Aber hier an der Frankfurter Hochschule, wo ich jetzt tätig war, muss man sagen, haben wir da doch eine sehr offene Haltung eingenommen. Gerade wenn wir die Filmmusik ansprechen, wir haben immer wieder Projekte gemacht, an denen nicht nur Kompositionsstudenten, zum Beispiel auch Schulmusiker teilgenommen haben, die kompositorisch interessiert waren, die dann für Filme Musik geschrieben haben. Wir haben das dann aufgeführt, am Orchester sozusagen zusammengestellt oder auch engagiert. Also da hatten die viele Möglichkeiten und man muss einfach sehen, ich habe viel auch mit jungen Menschen zu tun, die jetzt nicht in der musikalischen Ausbildung sind, die kennen eigentlich viel mehr die Filmmusik als irgendetwas anderes. Es ist dann auch ein Zugang überhaupt zur Musik über dieses Medium Film, in dem die Musik doch eine erhebliche Rolle spielt, dass man zu diesen Menschen und zu diesem Publikum auch einen Zugang findet. Und das ist für einen Komponisten ganz wichtig. Also wir haben auch mit der HFG in Offenbach oft zusammengearbeitet. Ich habe dann Komponisten vermittelt, die die Musik für einen bestimmten Film, den dort ein Student gemacht hat, schreibt und entwickelt und gemeinsam eben auch realisiert. Das finde ich absolut wichtig. Finde ich total wichtig. Und für mich ist es ohnehin so, dass ich sage, es gibt nur gute und nicht so gute Musik, aber das ist nicht an bestimmte Genres gebunden.
Ja, also ein guter Komponist ist ein Komponist, der sich auf Situationen einlassen kann und mit anderen Künstlern oder Gruppierungen zusammen, zur Not auch, ich sage zur Not in Anführungszeichen, mit Laien-Ensembles, die vielleicht technisch nicht so gut sind, die aber auch Spaß haben, mal was anderes zu machen, mit den Leuten ein Stück zu erarbeiten. Wenn ich Sie jetzt auf Ihr Stück, auf Ihr nächstes anspreche, was jetzt aufliegt, Die sich berühren, heißt das Werk, ist das ein Stück, das auch so einen Anlass hat oder kam Ihnen das irgendwie? Ich denke, viele Menschen glauben, Komponisten kommt irgendwie die Musik. Nein, nein, es ist ja oft ein Anlass, eine Situation, ein Ereignis, ein Erlebnis. Was hat es da auf sich?
Dieses Stück ist, kann man sagen, aus dem Bedürfnis entstanden, eigentlich eine psychologische Situation musikalisch zu verarbeiten. Das geht dabei um die Kommunikation zwischen verschiedenen Individuen. Also es ist ein Stück, was vielleicht, kann man sagen, doch eher ein bisschen ästhetisch orientiert ist mit diesem außermusikalischen Zugang. Und es war nicht für ein spezielles Ensemble. Ich hatte zwar ein Ensemble im Hintergrund, das diese Besetzung hat, aber die haben das gar nicht dann aufgeführt, sondern wir haben es dann später selbst mit dem Mutare-Ensemble aufgeführt. Die Aufnahme, die wir hier haben, das ist ganz schön, das sind vier Studierende der Frankfurter Hochschule, die mich gefragt haben, ob ich bereit wäre, mit ihnen dieses Stück einzustudieren und mit denen ich das dann gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe eine so ideale Situation für die Einstudierung eines Stückes noch selten erlebt. Wir haben unendlich viele Proben machen können, die haben sich mit diesem Stück auf eine Weise identifiziert und ich habe gespürt, dass mein Anliegen eigentlich, die Menschen ineinander in Beziehung zu bringen, dass das mit diesen Musikern im ersten Schritt unglaublich gut gelungen ist. Die waren eine verschworene Gemeinschaft, nachdem sie das Stück studiert hatten. Die haben mit großem Engagement sich da reingegeben. Die Aufführung hat wunderbar geklappt und es hat sich transportiert. Das Publikum hat genau das gespürt, dass zwischen diesen Menschen Dinge ablaufen, dass die Instrumente etwas verkörpern, das auf der einen Seite sehr individuell ist, aber auch immer die Offenheit hat, sich mit anderen zu verbinden und dadurch etwas Neues entstehen zu lassen.
Wir können in dieser Situation nur mal reinhören in den Anfang. Die sich berühren, heißt das Stück. Momente für vier Musiker von Gerhard Müller-Hornbach. Einen guten Punkt gefunden, genau, um aus dieser Komposition auszusteigen, die sich berühren. Man hätte dann mehr Lust zuzuhören, wie das Stück sich entwickelt und weitergeht. Die sich berühren, Momente für Musiker von Gerhard Müller-Hornbach. Hier eine Aufnahme mit Maren Schwier, Franziska Both, Florian Wöber und Nadeshda Ruseva an der Frankfurter Musikhochschule, komponiert von Gerhard Müller-Hornbach, der zu Gast ist in Doppelkopf in HR2 Kultur. Drei Fragen habe ich noch, nur wenige Minuten. Das eine ist, wie unterrichtet man Komponieren? Das zweite, wir müssen unbedingt ein Wort über das Response-Projekt verlieren. Und das dritte ist, wie sich die Welt, Sie sind 35 Jahre lang Professor für Komponieren an der Frankfurter Musikhochschule gewesen. Die Welt hat sich seither globalisiert und die Musik auch, wie sich das in Ihrer Musik niederschlägt. Kriegen wir das zusammen in 5 Minuten?
Das versuchen wir jetzt.
Versuchen wir mal. Also, wie bringt man jungen Leuten Komponieren bei? Oder ist schon die Frage falsch gestellt?
Ja, da ist immer das Ansatz ist etwas, was dem nicht so entspricht. Es ist so, dass die natürlich schon ankommen an eine Hochschule und komponieren wollen. Also es ist nicht so, dass man die überzeugen muss. Die wollen das tun. Und ich sage immer, es ist so, eigentlich muss man versuchen zu verstehen, wohin tendiert dieser Mensch, dieser künstlerische Mensch und wie kann ich ihn dabei unterstützen? Wie kann ich ihn sozusagen durch Anregungen an Dinge heranführen, die ihn weiterbringen? Es ist nicht so, dass ich sage, das ist falsch, das ist richtig. Überhaupt nicht, gibt's nicht. Sondern ich kann nur versuchen, das verstehe ich nicht. Wenn du so denkst, dann ist das aber nicht konsequent, wie du es gemacht hast und so weiter. Also eingreifen in den Prozess, auf Dinge hinweisen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und immer wieder sozusagen so viel Halt geben wie nötig und in dem Moment, wo derjenige alleine geht, die Hand wegnehmen und ihn alleine laufen lassen.
Aber auch Handwerk.
Auch Handwerk und das natürlich orientiert auch an der Tradition. Und die Tradition, das kommen wir dann vielleicht zu dem anderen, die hat sich geweitet. Das ist nicht nur unsere europäische Tradition, sondern da gibt es auch andere Traditionen, die viele Anregungen bergen.
Response-Projekt. Ganz wichtiges Moment, junge Leute mit neuer Musik zusammenzubringen.
So ist es, genau. Und vor allem, ein Aspekt ist dabei noch wichtig, es geht um Kreativität. Es geht nicht darum, Musik zu reproduzieren, die schon da ist, sondern es geht darum, Musik selbst zu erfinden. Das Projekt läuft seit Anfang der 90er Jahre bereits hier in Frankfurt. Und ich bin dann sehr bald dazugestoßen. Das kam ursprünglich aus England und bin mit dem Projekt seither verbunden, konnte es dann auch in den letzten 8-9 Jahren an die Frankfurter Hochschule binden, dass es dort von dort aus gesteuert wird und immer wieder auch neue Impulse kommen. Es gehen Komponisten und Interpreten zusammen mit dem Musiklehrer in eine Klasse, eine ganz normale Klasse und aller Schulformen, aller Altersklassen. Und dort regt man die Kinder an, selbst Musik zu erfinden. Orientiert an der Ästhetik, an dieser offenen Ästhetik zeitgenössischen Komponierens.
Also man muss keine Klaviersonate schreiben.
Genau, so ist es. Sondern es kann auch eine Musik sein, die mit Steinen und Hölzern erzeugt wird. Es kann aber auch ein Klassenorchester sein, das die Instrumente benutzt, die dort sind. Also sehr, sehr offen in der Ästhetik und es hat sich sehr, sehr bewährt. Wir hatten gerade jetzt wieder mit 21 Schulen aus Hessen und Thüringen die Abschlüsse in der Alten Oper und es war großartig, weil es alles entstanden ist. Und da bin ich sehr glücklich, dass das, also diesen Impuls, den ich auch wieder sehr unterstützt habe, dass der weiterträgt. Und
da das nicht an der Hochschule hängt, ist das etwas, womit Sie Ihren Ruhestand auch noch etwas befördern.
Richtig, also ich habe jetzt das auch nochmal betreut, weil von der Leitung her, habe selbst mitgemacht und ich habe jetzt das Glück gehabt, nach Luxemburg eingeladen zu werden und dort an der Philharmonie ein vergleichbares Projekt mit 30 Kindern zu machen, was auch großartig funktioniert hat. Also da ist eine große Leidenschaft von mir dabei.
Jetzt die Globalisierung der Musik. Ja, man kann ja sagen, seit vielleicht 1990, so, das ist die Zeit, wo der eiserne Vorhang aufging, wo die Welt irgendwie kleiner wurde. Viele musikalische Tendenzen, Formen, Strukturen, Klänge, was auch immer nach Europa gekommen sind, dadurch, dass die Musiker gekommen sind. Jetzt haben wir die Situation, dass auch noch Menschen zu uns kommen, die vielleicht gar nicht musikalisch sozialisiert sind, die man vielleicht da auch einbinden könnte. Also wo steht da der Komponist heute?
Ja, ich glaube, es ist eine Aufgabe für jeden Künstler natürlich, sich auch mit unserer gesellschaftlichen Situation auseinanderzusetzen, klar. Aber vielleicht zunächst mal das, was über die Musik, über die Kunst, über die andersartigen kulturellen Hintergründe alles zu uns gekommen ist. Der Horizont hat sich sehr geweitet und diese Arroganz, die auch teilweise da gewesen ist, wir mit unserer europäischen Musiktradition haben die großen Werke geschaffen, die überall eigentlich sozusagen das Dortige verdrängt haben teilweise. Da hat sich vieles geändert und ich habe das sehr unterstützt, wenn ich von Beispiel aus Asien Kompositionsstudenten hatte, gesagt habe, was bringt ihr mit? Was ist eure Tradition? Und jetzt setzt das mal in Beziehung zu dem, was wir hier haben. Und das hat mich persönlich auch sehr bereichert.
Es kommen ja viele Studenten und Studentinnen aus Asien, aus Korea, aus Japan,
genau,
die aber hierher kommen, um die europäische Tradition zu lernen, weil sie vielleicht ja so eine Minderwertigkeitskomplex haben.
Ja,
so
sie glauben, hier weiß man, wie man komponiert. Mhm. Und dann muss ich dir erstmal verunsichern, muss sagen, wie du komponieren sollst, das kann dir keiner sagen. Das musst du selbst herausfinden und musst deine Position in dieser Welt, in dieser globalisierten Welt, musst du deinen Standpunkt finden und von dort aus musst du gestalten. Das hat manche bis zu den Tränen getrieben, aber das war notwendig und das hat dann auch etwas bewirkt, eine Entwicklung, eine Auseinandersetzung, die dann was Eigenes hervorbringen kann.
Wir haben Gerhard Müller-Hornbach mit ihrem ersten, ich sag's nochmal, ihrem frühen Streichquartett begonnen und hören jetzt in dieser Sendung den Doppelkopf in H2 Kultur mit einem letzten Streichquartett, aber genau. Da ist noch nicht das letzte, aber jedenfalls weiß, mit dem letzten, was Sie bisher komponiert haben, 2014, das heißt Ferne Blicke. Genau. Das hat damit was zu tun, über das wir gerade gesprochen haben.
Absolut, das hat damit zu tun. Ich wurde gefragt, für ein Festival etwas zu schreiben, was irgendwie mit Beethoven und am besten mit Beethovens Neunter zu tun hat. Und da habe ich gesagt, kann das für Streichquartett sein? Ich habe da so eine Idee und war okay. Und dann habe ich gesagt, ich beziehe mich auf die Ode an die Freude von Beethoven. Also diese Melodie, die im letzten Satz auftaucht, in Verbindung mit Schillers Ode, den Worten von Schiller sozusagen, auch irgendwie eine Verkörperung einer europäischen Haltung in der Tradition der Aufklärung ist.
Das ist die Europa-Hymne.
Ist die Europa-Hymne. Und die aber auch nach meinem Eindruck teilweise an vielen Stellen missbraucht wird, indem sie für Diktatoren und sonst was, die benutzen das, um sich selbst zu beweihräuchern mit dieser Musik, die eigentlich was ganz anderes sagt. Und ich fand es mal interessant, diese Melodie einfach mal von außen, von der Ferne anzuschauen, indem ich verschiedene Variationen, könnte man sagen, oder Metamorphosen geschrieben habe, immer aus der Perspektive einer anderen Musiktradition. Und was wir jetzt gleich hören, das ist sozusagen der asiatische Blick auf diese Melodie.
Doppelkopf in H2 Kultur. Zu Gast war Gerhard Müller-Hornbach. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank, Herr Müller-Hornbach, für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Langjähriger Komponist und Kompositionslehrer an der Frankfurter Musikhochschule. Und das Stück, das wir jetzt zum Abschluss hören, das Sie angekündigt haben, wird wieder gespielt vom Mutare-Ensemble.